Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
Ihr lieben Zuhörer, um unseren Podcast zu optimieren und euch Hörern da draußen genau das anbieten zu können, was ihr möchtet, haben wir eine kurze Umfrage aufgesetzt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook Marketing Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften in den Bereichen Handel, Entertainment, Medien, der Telekommunikation und Technologie und dem Energiewesen. Und heute habe ich einen Giganten der Marketingbranche hier zu Gast aus der Telekommunikation, Ulrich Klenke. Er lacht schon. Hallo, lieber Uli.
Guten Morgen, lieber Tim. Ich glaube, das müssen wir doch mal machen, das Intro. Das ist entspricht weder meiner noch anderer Leute Wahrnehmung, deswegen.
Du bist schon seit 20 Jahren in der deutschen Marketingindustrie so eng mit großer Markenführung verwoben. Ja, ich finde das trifft A erstmal zu und ich finde deine Bescheidenheit aber auch total angenehm. Aber du machst das ja wirklich schon extrem lange, hast Stationen hinter dir, du warst bei Mercedes-Benz, Daimler, Chrysler, dann Geschäftsführer der DDB, dann CMO der Deutschen Bahn. Und danach bei der Ogilvy und jetzt bei der Deutschen Telekom als Chief Brand Officer. Diese Faszination für die Marke, seit wann existiert die und was treibt dich da?
Also die Faszination für die Marke existiert schon ganz lange. Ich habe Berufsakademie bei Mercedes gemacht damals. Und als wir fertig waren, gab es Berufsorientierungsgespräche mit unserem Abteilungsleiter. Und da meinte der Breitmeier hieß der, schöne Grüße an der Stelle, falls er zuhört. Ich glaube, der ist immer noch in Stuttgart unterwegs, wie auch immer. Also der Herr Breitmeier meinte dann, Herr Klenke, also Sie haben wirklich so eine große Klappe, Sie müssen unbedingt Verkäufer werden. Sie können sich aussuchen, wo Sie hingehen wollen. Also wo Sie hinschicken sollen, nach New York, nach Sydney oder nach Stuttgart, meinetwegen auch nach München, aber Sie müssen Verkäufer werden. Da habe ich gesagt, ja, Herr Breitmeier, das kann ich verstehen. Ich verkaufe ja auch wirklich gerne, aber ich würde gern Marketing machen. Und dann meinte ich, ja, Marketing, das ist in Möhringen bei Mercedes so eine kleine Abteilung. Das sind 7, 8 Leute, die haben auch keine Stellen. da sieht er mich eigentlich nicht, sondern ich sollte besser Verkäufer werden. Aber wenn ich unbedingt Lust habe, dann soll ich mich doch da mal umgucken. Und habe dann meine Diplomarbeit auch geschrieben im Messe- und Ausstellungsbereich, weil das war das einzige Intro, das ich so hatte. Und da ging es schon um Marke. Da ging es schon um die Marke Mercedes-Benz. Und das hat mich interessiert. Und wie kann man dann diese neue Markenpositionierung irgendwie auf dem Messestand erleben. Und das war dann, da ging es dann schon ins Thema Marke rein, hat mich von Anfang an fasziniert, wollte das auch machen und hat mich bis heute begleitet. Das ist also schon mehr als 20 Jahre her.
Berufs- und Jungsgespräch, das klingt aber auch klasse.
Ja, gibt es bei
auf
Facebook
auf jeden Fall
auch,
geholfen, oder? Ne?
Du bist ja schon lange bei Facebook dabei. Gibt es da auch Berufsorientierungsgespräche?
Jeden Tag. Ich muss mich jeden Tag wieder selber neu orientieren, neu erfinden. Und ich bin jetzt 7 Jahre bei Facebook, aber auch schon 20 Jahre im Medien- und Publishing-Geschäft. Und habe mich damals ohne Orientierungsgespräch da eingefunden, weil mich Medien halt immer schon so fasziniert haben. Bei mir war das auch so intrinsisch. Das klingt bei dir aber mit dem Marketing-Thema genauso intrinsisch.
Ja.
Ja.
Wie war es hat mich fasziniert. Ja.
Nach
da gab's
all
eine,
den
da gab's eine neue, lass mich das kurz noch ausführen. Da gab's eine neue Markenpositionierung von Mercedes. Die hat Dieter Zetsche aufgesetzt. Der wurde neuer Vertriebsvorstand, hat gesagt, wir brauchen jetzt eine Markenpositionierung. Und erfunden hat die Professor Karmasin aus Wien. Und die hat damals den Grundstein für den Erfolg der Marke Mercedes-Benz in den darauf folgenden Jahren gelegt. Mhm. Und das war damals schon ganz großes Tennis, dass man so strukturiert an Marke rangehen kann. Mhm. Und wie man mit Werten eine Marke führen kann. Das war in der Branche und überhaupt global war das damals wirklich ein großes Ding. Und er ist eigentlich für diesen Fakt viel zu wenig gewürdigt worden, dann auch im Nachgang. Weil diese Positionierung mit Grundwerten, Trendwerten, Orientierungswerten hat über Jahrzehnte das Handeln der Marke Mercedes-Benz geleitet. Irgendwann wurde die dann abgeschafft, diese Positionierung dann auch ersetzt. Das Ergebnis hat man dann auch im Markt gesehen.
Bei der Positionierung ist ja grundsätzlich ein spannendes Thema und auch, was bewegt Menschen und wie baut man idealerweise Menschen-Markenverbindungen auf? als du jetzt zur Telekom gekommen bist, zu Anfang des Jahres und dann auch noch so einer spannenden Phase mit der Pandemie, erstmal mit den Leuten connecten, die Marke für dich persönlich durchdringen. Wie war das? Wie war der Einstieg?
Ja, du kriegst ja erst übers Tun ein Gefühl für die Marke. Ich hatte mich davor natürlich mit ganz vielen Sachen auseinandergesetzt, aber den richtigen Insight, den kriegst du erst, wenn du im Unternehmen bist. Mhm. Wenn du mal, ich habe in Berlin mal einen Tag im Shop verbracht zum Beispiel, um ein Gefühl für die Kundenschnittstelle zu kriegen tatsächlich. Und mich dann mit ganz vielen Leuten unterhalten. Und es waren nur ein paar Wochen, die ich Zeit hatte, bevor es dann in die digitale Welt ging. Aber in dieser Zeit habe ich versucht, möglichst viel einzuatmen. Mein Vorgänger war noch da und hat mir natürlich ganz viel erzählt. Aber es ging ja auch darum, etwas Neues aufzubauen, was Neues zu kreieren, einen neuen Weg zu gehen. Und dazu musst du die Marke erstmal verstehen, wie sie tatsächlich ist. Und wenn du neu zu einer Marke kommst, dann musst du halt die verschiedenen Schnittstellen auch abklappern, musst in Sales gucken, musst auch mal mit dem Einkäufer gesprochen haben, musst die dunkle Seite der Macht ist in den großen Unternehmen immer die Infrastruktur. Das heißt, Walter Goldenitz ist der Technikchef hier in Deutschland und der hat mich an die Hand genommen und hat mir auch ein paar Sachen erklärt. Und erst dann, das war wie bei der Bahn auch, wenn du das Netz verstanden hast bei der Bahn und wenn du die Netze bei der Telekom verstanden hast, erst dann kannst du eigentlich unfallfrei übers Produkt reden. Und das war am Anfang die Aufgabe und hat auch eine Zeit lang gedauert. Jetzt habe ich dieses Fahrgefühl, dass du mich nachts wecken kannst und sagen kannst, okay, alles klar, wie würdest du dich entscheiden, links oder rechts? Und du würdest ganz klar in einen Weg gehen, weil du mittlerweile weißt, okay, wie sieht das Zielsystem aus für die Marke in den einzelnen Ländern, für die Marke global und für uns selber auch in der Umsetzung in Marketingkommunikation.
Wie empfindest du die Marke also zum Zeitpunkt, als du angekommen bist? Und welche Vision hast du in dieser Phase entwickeln können? Wo steuert die Telekom auf der Markenebene hin?
Also die Marke Telekom ist die führende Telco-Brand in der westlichen Welt. Du bist ja Experte auch mit Blick nach Asien, aber für Europa und Nordamerika mit der Nummer 1 in Europa und mit der Nummer 2 in Amerika ist es mittlerweile so, dass wir ein richtiges Asset in der Hand haben. Ist auch der Markenwert ist sehr, sehr hoch. Die Zustimmung zur Marke, die Markendimensionen aber im Image, die sind noch ausbaufähig, vor allem auf der Kundenbeziehungsschnittstelle. Und ich glaube, da muss man in den nächsten Jahren arbeiten. Wenn ich die unbestrittene Nummer 1 zu werden in der westlichen Welt tatsächlich, das ist ein Ziel mit der Marke. Und die inhaltliche Aufladung im Sinne eines Kundenbeziehungs-Champions ist das zweite. Für mich selber, wenn ich selber gucke und sage, okay, mein Einflussbereich in der Marke und in der Marketingkommunikation, wenn ich ein Umfeld schaffe, in der für die Welt die beste Marketingkommunikation geschaffen wird, dann bin ich eigentlich zufrieden. Es gibt eine Person, die mir da immer wieder vor Augen steht, das ist Fernando Machado von Burger King, der das geschafft hat, der immer wieder mit kreativen Highlights die Marke führt und nach vorne treibt. Und genau sowas möchte ich eigentlich auch bei der Deutschen Telekom installieren für die T-Brand. Und die Anfänge sind da gemacht. Mit den amerikanischen Kollegen sind wir da schon ziemlich gut im Austausch, aber man muss sich überlegen, dass 1,1, glaube ich, Milliarden US gehen im Jahr in Amerika ins Marketing und ein kleinerer Betrag in Europa. Und jetzt musst du dir überlegen, okay, also wo wird die Marke eigentlich gemacht und wo ist der größte Hebel für die Marke dann? Und das ist spannend.
Ich bin ja selber, ich habe es zu Eingang des Gesprächs, wo Robert noch mit in der Konferenz hier drin war, gesagt, ich bin Telekom Premium Kunde, ja, ich habe 3 Verträge, ich habe auch Magenta und nutze auch das
nur 3
Angebot, nur 3. Tut mir leid, Uli. Nein, und ich finde die Produkte auch in der Produkterfahrung total toll und innerhalb meiner Kundenbeziehung mit der Telekom, Uli, gab es aber auch prägende Ereignisse und du hast es im Prinzip selber gesagt, meine Markenwahrnehmung war zwischendurch wirklich, ich darf jetzt mal hier in dem Gespräch so offen sein, erschüttert. Weil ich halt mit der Hotline bei Umzügen, bei Störanfällen zu tun hatte und da gab es immer Experiences, die waren, ich sag mal, suboptimal. Wie glaubst du, kannst du dieses ganze Thema Customer Journey, Points of Contact und die Experiences, wie wirken die zusammen auf die Marke und hast du dafür ein Konzept? Das war immer für mich eine große Fragestellung.
Also das Unternehmen hat ein Konzept dafür. Wir messen Wir messen die Kundenzufriedenheit und die Weiterempfehlungsbereitschaften an allen Kundenkontaktpunkten. Mhm. Überall. Ist egal, ob du über eine App redest, ob du im Laden bist, ob du im Callcenter anrufst, ob du auf die Webseiten gehst. Wir messen überall über so ein eigenes System. Das heißt, TRIM heißt es. Mhm. Das TRIM-System messen wir Weiterempfehlungsbereitschaften und Kundenzufriedenheiten. Und wir haben da, ich spreche schon von wir als Telekom, also wir haben da in den letzten Jahren tatsächlich einen richtig großen Schritt nach vorne gemacht. Der Punkt ist, wenige kriegen das mit, haben eigene Erfahrungswerte, die sie vielleicht aus der Vergangenheit hochholen, so wie du. Aber wir wissen, dass wir an ganz vielen Punkten wesentlich besser geworden sind in den letzten Jahren. Eine meiner Aufgaben ist, das auch zu kommunizieren. Nur wenn du bei einer Premium-Marke in diesen Bereich reinkommst, im Sinne von, hey, unser Service ist besser geworden, stößt du auf komplettes Unverständnis bei deiner Zielgruppe. Weil die Kunden natürlich sagen, ey, du bist eine Premium-Marke, ich zahle ja auch ordentlich dafür. Warum möchtest du mit mir über Service reden? Der muss einfach da sein. Der ist selbstverständlich. Das ist ein Hygienefaktor. Und umso mehr du die Marke mit Premium auflädst, die besten Netze, 5G, Glasfaser, umso mehr erwarten die Kunden natürlich selbstverständlich, dass da ein richtig guter Service auch dahinter steckt. Ne? Ist doch klar. Das heißt, das Anspruchsniveau steigt und steigt und wir müssen gucken, dass wir auch mit unserer Leistung im Kundenkontaktbereich hinterherkommen. Wir sind wesentlich besser als der Wettbewerb. Der Sprung nach oben ist in den letzten Jahren wirklich gelungen. Nur umso besser wir da an der Stelle werden, umso weniger haben auch die Kunden die Möglichkeit, den besseren Service zu erfahren. Und da kommt dann Kommunikation im Spiel, wo ich sage, okay, da muss ich dann auch versuchen, den Menschen das näher zu bringen, dass wir ihnen eigentlich eine neue Form der Kundenbeziehung anbieten wollen. Und da arbeite ich momentan an Konzepten für.
Finde ich stark. Ich muss auch sagen, dass meine Erfahrungswerte über die Jahre hinweg sich stetig progressiv positiv entwickelt haben, Uli. Das war wirklich in den Nullerjahren, wo ich die ersten Verträge hatte, deutlich andere Kundenexperience, ja, allein über die Hotline, als heutzutage. Ich finde ja.
Wann war deine letzte Erfahrung? Dein letzter Kontaktpunkt mit uns?
Das war vor 2 Jahren, als die Receiver-Boxen umgestellt wurden. Ja, ich habe jetzt eine 200-Mbit-Leitung hier und ich glaube, dafür musste ich auch dann den Receiver umstellen. Das hat alles reibungslos funktioniert, auch was die...
Ja. Ja, immerhin. Gib mir Feedback. Lass mich dein Telekommer des Herzens sein. Wann immer du ein Thema hast, wende dich an mich. Ja. Wir haben bei uns sowohl in den Sales als auch in den Services haben wir super Leute. Es gibt da eine wahnsinnige Treiberin, die heißt Elke Anderl. Shoutout an der Stelle. Elke ist da der Border Collie, die geht hinterher, die hält alles beieinander und die hilft uns, wann immer wir wieder Fragen haben. Also wende dich an mich, ich gebe das dann gerne weiter.
Uli, das ist erfolgreich gelebtes Retention Management im Podcast, ja, das hätte ich auch noch nicht.
Du sagst immerhin, wir tun, was wir können.
Ich finde es klasse. Über 20 Jahre in der Marketingindustrie und jetzt haben wir die ganzen digitalen Kanäle, wir haben die Interaktionsmöglichkeiten, wir haben das Messaging. Wie baust du das konzeptionell ein, speziell für das Thema Customer Relationship Management?
Wir wissen, welcher Kanal wie wirkt. Das heißt, wir haben einen ganz großen Social Media Footprint und haben da auch unsere Telekom-Hilf-Community, die dann einen super Job macht. Und wir wissen genau, welche Above-the-Line-Kontakte irgendwann auch below the line landen, wie das alles zusammenspielt. Die Telekom hat viele Daten. Wir sind da eigentlich ein ziemlich guter Player. Als ich hier ins Unternehmen kam, war ich überrascht, welche Qualität die Menge an Daten hier bei uns hat und auch die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Das heißt, das ist nicht unser Problem. Unser Thema ist nur, welche Botschaften platzieren wir in welchen Kanal, um den Kunden näher zu kommen und tatsächlich auch Marke zu bauen. Und das ist natürlich meine Aufgabe, da komme ich ins Spiel, da kommen meine Kolleginnen und Kollegen ins Spiel, die da über die Jahre ziemlich gute Erfahrungswerte aufgebaut haben. Und das Ganze gilt es zu antizipieren und in die Zukunft zu treiben. Und da müssen wir auch gucken, wo es hingeht. Das heißt also quasi, wir haben einen ziemlich großen Footprint im linearen TV noch. Wir sind ziemlich stark in Social Media. Wie organisieren wir dass wir in allen Kanälen gut miteinander vernetzt sind, einen richtig guten Footprint haben und die Kundenkontaktmöglichkeiten so verteilen, dass wir mit der richtigen Botschaft die richtige Zielgruppe zum richtigen Zeitpunkt treffen. Gibt eine Besonderheit im Telco-Business. Der Großteil unserer Kunden ist aktuell nicht in der Kaufentscheidungsphase. Das heißt, du machst einen Vertrag entweder für dein Festnetz zu Hause oder für deinen Mobilfunk und dann bist du erstmal wieder raus aus dem Kaufentscheidungsprozess und wirst dann durch bestimmte Themen getriggert. Wenn du ein anderes Angebot hast, wenn ein neues Handy rauskommt, wenn eine neue Technologie kommt, dann gibt es Trigger, die dich nachdenken lassen über deine Verträge. Aber eigentlich bist du in der Zwischenzeit, versuchen wir mit dir guten Awareness-Kontakt zu halten. Nur dann, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass du wieder eine Entscheidung, dass bei dir wieder eine Entscheidung ansteht, dann müssen wir da sein und dann müssen wir auch mit den richtigen Tools einen ganz, ganz easy Abgriff haben, dass wir den Kunden anbieten können, in dem Moment in unser Universum einzutauchen und ganz einfache Entscheidungen zu treffen. Also das heißt, diese Awareness wird dann in diese Awareness-Leistung, die die Marke bieten kann, wird dann in dem Moment extrem wichtig und da müssen wir dann auch da sein für die Kunden. Und so ist unsere Strategie. Das heißt, wir haben ganz viel Awareness, wo wir versuchen top-notch zu sein, wo wir eine Rolle spielen wollen für die Kundinnen und Kunden. Und in dem Moment, wo es in Richtung Kaufentscheidung geht, müssen unsere Systeme greifen. Hauptsächlich natürlich über den digitalen Weg, aber auch gut abgestimmt mit dem Shop, wo wir dann einen guten Job machen können und wo wir immer dann besser und schneller sein müssen als der Wettbewerb, der natürlich auch nicht schlägt.
Ich fand das ganz beachtlich, dass du als eine der ersten Initiativen tatsächlich so einen Store-Visit gemacht hast, um die Telekom-Erfahrung im Shop zu sammeln. Und ich glaube, eine der größten Herausforderungen, die wir immer noch im Marketing haben, ist ja diese Verbindung aus Offline zu Online, sowohl in Attribuierung, in der Werbewirkung. Du sagst, ihr hättet dafür ganz gute Lösungen. Da würde ich gleich mal gern dazu eingehen. Aber speziell diese Off-zu-Online-Verbindung, gibt es da spezifische Konzepte? Was sind da deine Überlegungen zu?
Ihr kommt ja mit Facebook von der anderen Seite. Ihr seid eine komplette Digital-Brand und versucht es dann auch und versucht die auch offline zu gestalten. Umso digitaler eine Marke wird, umso digitaler die Kundenkontaktpunkte werden, umso mehr musst du tatsächlich als Volksmarke auch im echten Leben stattfinden. Und wir haben unsere Shop-Oberfläche, wir haben aber auch Elemente wie zum Beispiel unser Sponsoring. Das zähle ich eigentlich auch zu der physischen Oberfläche. Also wenn die FC Bayern Spieler mit dem T auf der Brust Champions League Finale gewinnen, dann haben wir natürlich da einen guten Punkt, der eigentlich in der Wahrnehmung für die Kundinnen und Kunden in der echten Welt stattfindet. In der Digitalstrecke kannst du einen guten Punkt machen, aber als Volksmarke, die eine Relevanz hat, die zeigen möchte, dass sie auch im echten Leben der Menschen stattfindet, musst du solche Punkte schaffen, solche Oberflächen schaffen, dass du an Wahrhaftigkeit und an Nahbarkeit gewinnst. Und das ist eine der großen Aufgaben. Also Sponsoring ist ein großes Thema. Unsere Out-of-Home-Aktivitäten, die wir machen, also über Poster oder wir lassen Drohnen fliegen, wir machen Beleuchtung, hast du vielleicht mitgekriegt, Beleuchtung von unseren Funktürmen und solche Sachen. Wir zeigen das, wir machen das T sichtbar. Und da steckt ganz viel drin. Da steckt nicht nur einfach platte Awareness-Leistung drin, sondern wir wollen in der Realität der Menschen eine Rolle spielen. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Umso mehr ist es wichtig, dass du beides gut miteinander verbindest. Und da spielt eben dann auch die Kontaktstrecke eine Rolle, dass du in der Wirklichkeit der Menschen bist. Wenn Social Media die Wirklichkeit der Menschen ist, musst du da auch sein. Und wenn du am Ende des Tages es dann auch in Sales konvertierst, dann hast du den Job eigentlich dann erst richtig gut gemacht als Marketingperson. Aber so versuchen wir es miteinander zu verbinden. Das heißt, du bist in der Awareness-Leistung, du versuchst in der echten Welt der Menschen drin zu sein. Und da überlegen wir auch weitere Konzepte. Also wie kann das T noch weiter eine Rolle spielen? Ne? Wir erinnern uns alle an den Coca-Cola-Schriftzug in der Leipziger Straße in Berlin, der tatsächlich nach dem Mauerfall, das ist das große Ding. Da ist die Marke echt in der Lebenswirklichkeit der Menschen. Wir haben ganz viele Tees auf ganz vielen Türmen, auf ganz vielen Gebäuden und wir arbeiten am Berliner Fernsehturm. Und irgendwann kriegen wir den auch noch hin mit dem großen Tee. Das ist zumindest das erklärte Ziel von Tim Höttges und meiner Wenigkeit, dass wir sagen, okay, das wollen wir noch schaffen. Aber so muss es dann, so muss es miteinander verbunden sein in der Lebenswirklichkeit der Menschen und in einer erfahrungsoptimierten digitalen Strecke, die dann zu bestem Service und zu besten Sales führt.
Finde ich ein starkes Framing, Uli. Vielen Dank. Was mir noch durch den Kopf geht, ist, du hast eben gesagt, wir müssen die Leute zum richtigen Zeitpunkt erreichen mit den richtigen Insights. Welche Erkenntnis hast du in deiner Phase mit der Telekom jetzt in Bezug auf Consumer Insights gewonnen? Hat sich speziell durch Covid, hat sich da etwas verändert?
Ja, wir haben die Menschen sind viel abhängiger von dem, was wir beruflich tun. Das ist ein Vorteil und das ist für die natürlich in vielen Fällen auch das zur Seite stehen in einer misslichen Situation, ne? Egal, ob du über im beruflichen Bereich unterwegs bist oder im privaten Bereich unterwegs bist. Die Leute sind durch Covid in diese Situation reingezogen worden und wir waren in vielen Fällen mit unseren Leistungen der the only way out, die einzige Verbindung nach draußen. Und dadurch hat unser Produkt und hat unsere Rolle auch eine andere Wichtigkeit und Gewichtung gewonnen. Wir haben jetzt in den letzten Monaten haben wir auch relativ stark in diese Richtung kommuniziert. Wir haben uns an die Seite derer gestellt, die da zu Hause sind und haben Angebote gemacht, haben umsonst Datenmengen rausgegeben, haben Homeoffice-Pakete geschnürt, haben Altersheime versorgt mit Endgeräten und so. Wir haben es versucht, als Lösung für dieses Problem mit zu positionieren. Die Kolleginnen und Kollegen bei T-Systems haben ja auch die Corona-Warn-App mit konzipiert und in den Markt gebracht. Und so haben wir versucht, das Beste draus zu machen indem wir uns eben an unseren Kunden und deren Bedürfnissen orientiert haben. Und das war interessant zu sehen, dass dieses Unternehmen in der Lage ist, auch Produkte in den Markt zu stellen und nicht einfach nur eben auch ein vom Corona getroffenes Objekt zu sein, sondern wir haben versucht, alles nach vorne zu werfen, haben uns da viele Gedanken gemacht und Dinge in den Markt gestellt, die uns tatsächlich jetzt sehr, sehr positiv zurückgespiegelt werden. Das heißt, unsere Neukundenquote ist maßgeblich gestiegen und wir sehen es in allen Märkten. Wir waren ziemlich schnell als Unternehmen und haben uns darüber Gedanken gemacht, was können wir jetzt für unsere Kunden tun? Und die Kunden haben das extrem gutiert, sind jetzt im Nachgang extrem loyal. Wir haben eine ganz geringe Churn-Rate, das heißt Kundenabwanderungsrate und die Neukundenquote ist sehr, sehr hoch. Insofern konnten wir es da ganz gut für uns nutzen. Wichtig war an der Stelle nur eben nicht nur Werbung zu machen, weil es haben alle getan. Wir hatten alle diese Spots, sogar ihr und Apple und die ganz Großen haben auch alle gesagt, ja super, also es geht, die Menschen miteinander zu Hause zu verbinden. Du hast eben diese Homeschooling-Geschichten und ich telefoniere mit der Oma, aber auch eine Leistung dahinter zu setzen und zu sagen, okay, ich bin an eurer Seite. Wir haben Produkte wie Homeoffice zum Beispiel. Und wir gehen den extra Weg in dieser besonderen Situation, hat sich für uns bezahlt gemacht, obwohl es eigentlich für alle ja eine neue Situation war. Wichtig ist jetzt, das Momentum nicht zu verlieren. Wir arbeiten jetzt schon an den Konzepten fürs Frühjahr nächsten Jahres und versuchen eben in Wahrscheinlichkeitsszenarien unterschiedliche Wege aufzumachen für uns selber und für unsere Kundinnen und Kunden. Aber die Relevanz des Produktes ist extrem gestiegen. Und du weißt es ja selber aus deiner Heimsituation, egal ob du über Kommunikation, über Arbeiten oder über Entertainment sprichst, plötzlich ist es natürlich viel, viel schmerzhafter, wenn die Datenleitung nicht funktionieren sollte. Klar.
Wie hast du diese Agilität aufgebaut? Du sagst es eben, ihr seid jetzt in der Kommunikation, geht mit Wahrscheinlichkeiten aus oder mit verschiedenen Szenarien. Was hat sich für euch in der Organisation dadurch verändert?
Das große Glück hier bei der Telekom von vielen agilen Experten umgeben zu sein. Bei uns in den Tribes wird schon seit einiger Zeit mit Scrum, mit Kanban, mit Spotify gearbeitet. Hier im Marketing und Marketing-Kommunikationsbereich war es noch nicht der Fall. Wir hatten einzelne Scrum-Anwendungen auf einzelnen Projekten, aber noch nicht auf die gesamte Force verteilt. Und wir fangen jetzt an, wir haben 10 Scrum Master in der Ausbildung. Drei haben es schon geschafft. bin sehr, sehr stolz drauf. Wir haben unsere gesamte, ist wirklich cool. Ja. Wir haben unsere gesamte, unsere Tools komplett eingeführt, haben eine ganz neue Systemwelt jetzt, die wir in der Corona-Zeit hochgezogen haben. So wie ihr auch. Das heißt, also, wir haben uns professionalisiert, was das angeht, haben unsere Vertägung, unsere Ablage komplett neu gestaltet. Und sind jetzt gerade dabei, uns auch organisationsübergreifend auf ein System zu einigen.
Ich glaube, diese starke Kundenorientierung ist etwas, was maßgeblich sein wird für die Organisationsumstellung und den Erfolg vieler Organisationen. Und ich glaube, ist auch der richtige Ansatz. Was müssen eure Partnernetzwerke tun? Was machen eure Agenturen, um da Schritt halten zu können?
Die stellen auch um. Die gehen den agilen Weg mit. Es ist, gerade wenn du über Content zum Beispiel sprichst, musst du, wenn du agil auf Situationen im Markt reagieren möchtest, musst du dich vorher schon vorbereiten in der Content-Produktion, um dann auch in der Lage zu sein, mit den Menschen kommunizieren zu können. Auf Sentimente einzugehen und auf Situationen im Markt einzugehen, die sich in diesen Zeiten sehr schnell ändern, heißt, dass du vordenken musst und vorproduzieren musst. Oder du bist in der Lage, vielleicht sogar ganz kurzfristig Contents zu erstellen. Und das ist eine spannende Herausforderung. Also da sind die Rhythmen sind einfach viel, viel schneller. Schönes Beispiel ist, wir haben heute ist ein echter Montag, morgen, am Mittwoch. Ich weiß nicht, wann die Veröffentlichung ist, aber heute ist gerade Montag. Und am Mittwoch wird die Bundeskanzlerin wieder mit den Länderchefs zusammenkommen und wird über Corona sprechen. Alle Menschen in Deutschland sind davon betroffen und dementsprechend wird sich auch ihre Meinung, Einstellung und ihr Sentiment verändern. Das wird diesen Mittwoch und diesen Donnerstag passieren. Und wir als Organisation sind mittlerweile so aufgestellt, dass wir Angebote, Produkte und Kommunikationsmittel in der Hand haben, auf die wir, mit denen wir auf diese unterschiedlichen Situationen reagieren können. Es gibt Beispiele wie die Impfstoffe, die plötzlich zur Verfügung standen, die ganze Stimmung aufgehellt haben. Ne? Sowohl im ökonomischen, im B2B-Bereich als auch im B2C-Bereich. Und darauf musst du dann eben auch reagieren können. Das schaffst du nur, wenn deine Organisation so getrimmt ist, wenn Media so funktioniert und wenn auch der Content bereitsteht, um drauf zu reagieren. Und so arbeiten wir da an verschiedenen Stellen zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen im Com-Bereich. Das sind unsere, die eben in der ungekauften Kommunikation, aber auch in dem Marketing-Bereich mit der gekauften Kommunikation.
Finde ich stark, wie du das beschreibst. Ich hatte ein ähnliches Empfinden und zwar war natürlich die digitale Transformation, sind ja auch ein Antreiber gewesen über die letzten 15 Jahre, wenn man so will, immer eine große Herausforderung. Und der Covid als Zeitraffer hat ja viele Prozesse beschleunigt. Also wenn ich mich noch an Gespräche vor ein oder zwei Jahren erinnere, über Kreation im digitalen Bereich und auf digitalen Endgeräten, war das immer noch so ein bisschen sperrig. Ich hatte immer das Gefühl, da wird immer noch an einen großen Film gedacht und nicht an Content-Generierung auf Basis von Insights, mit der man halt auch agil vorangeht. Ich glaube, das hat einen deutlichen Sprung gemacht. Wobei, wenn ich viele Kampagnen und Kommunikation auch großer Marken sehe, ich immer noch das Gefühl habe, das ist eigentlich noch im Hintertreffen. Wie ist da denn Empfindung über die Marktentwicklung?
Finde ich einen schlauen Gedanken, weil die Frage ist ja, ob die Führungskräfte und Organisationsstrukturen immer noch so federnd sind und so stabil, dass nach Covid alles wieder in die alte Welt zurückfällt in Teilen.
Das Jojo-Effekt.
Das kann ja durchaus sein, weil es sind ja immer noch die gleichen Player. Die haben zwar jetzt eine Zeit lang, haben sie mal ein bisschen digital gespielt, aber vielleicht ist ja tatsächlich so, dass wir wieder zurückschnalzen. Wobei, wenn man mal auf die Werkbank guckt, also auf die Medien, auf die Plattformen und auch in die Agenturwelt rein, da ist jetzt schon einiges passiert, im Positiven wie im Negativen. Ich glaube, dass es jeder geschnallt hat, dass du eine gute Digitalstrecke brauchst, um gut zu verkaufen, auch in Zukunft, ist klar.
Klar.
Ist nur die Frage ist, bist du im Unternehmen auch schnell genug, bist du agil genug, um darauf reagieren zu können? Beispiel ist Autoindustrie.
Ne? Klar.
Also wie schnell schaffen es denn tatsächlich alle jetzt umzusteigen auf Elektro? Oder wie lange braucht man noch den Verbrenner als Finanzierung des Elektrogedankens? Und wie schnell sind da die Prozesse? Ich kann jetzt auf die Telco-Branche blickend, ist der Weg ganz klar. Also du musst digital verkaufen können. Wir haben in vielen europäischen Märkten haben wir noch das Bezahlthema. Das heißt also, viele Menschen gehen in den Shop und kaufen sich Prepaid-Karten, Prepaid-Verträge. Da müssen wir gucken, dass wir auch andere Formen einführen. Aber wir haben da einen guten Weg über unsere App, die wir in allen Märkten gleich haben und die wir weiterentwickeln, die also eine Basis hat. Und das sind so Initiativen, die musst du dann extrem vorantreiben, um auch den Markt ein Stück weit zu bestimmen. Als Marktführer in den meisten Märkten oder einer der Top 2 in den meisten Märkten hast du ja auch eine Verantwortung, es weiterzuentwickeln im Sinne von Kundenorientierung und von von dem guten Geschäftsmodell, von dem erfolgreichen Geschäftsmodell nach vorne. Mhm. Sehr, sehr interessant, was da gerade passiert. Wie gesagt, lass uns mal gucken, wie es jetzt, wie die Märkte sich weiterentwickeln. Wir sehen ja an den Finanzmärkten, sehen wir aktuell schon den Impact von der Impfstoffe. Mhm. Heute Morgen sind 3, 4 weitere genannt worden, die jetzt in der Zulassung sind. Und ich bin sehr gespannt, wie sich diese Welt dann anfühlt, wenn wir eine maßgebliche Menge an Menschen geimpft haben, ob die Innenstädte trotzdem leer bleiben.
Das ist die spannende.
Frage. Hm. Und ob wir und inwieweit wir trotz aller Bemühungen tatsächlich immer noch in so einem Vorsicht- und Hab-Acht-Modus bleiben werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch einige Zeit so sein wird. Das heißt, dass wir dass es nicht die plötzliche Befreiung geben wird, sondern ein vorsichtiges Herantasten an eine neue Welt, die wir gemeinsam gestalten müssen.
Ich stimme dir komplett zu mit dem Sentiment. Es gibt ja auch relativ deutliche Indikatoren und auch Datenpunkte, die es stützen. Neben vielleicht auch der Erfahrung, die wir auch mitbringen, um bestimmte Trends einzuschätzen. Der Sentiment wird ein anderer sein. Ich glaube auch, dass das mit dem zurück zu dem neuen Normal ein paar Jahre brauchen wird persönlich. Wir hatten ja ganz spannende Entwicklungen. Zum Beispiel in Zentraleuropa war der Anteil an E-Commerce vom gesamten Einzelhandelsabsatz auf 33% gestiegen innerhalb von 5 Monaten. Ja. So, und das ist eine Entwicklung und eine Beschleunigung gewesen. Davor hat es für 13 Prozentpunkte Steigerung, die es in diesen 5 Monaten gab, vorher 10 Jahre gedauert. Ja, und ich glaube, so der Trend zum digitalen Commerce, den stellt ja niemand in Frage, aber diese Beschleunigung war schon überproportional schnell. Plus wir haben auch natürlich Datenpunkte erforscht und die Erkenntnis gewonnen, dass die Menschen zu 50% nach der Covid-Krise auch weiterhin gerne mehr online kaufen würden. Also der Trend ist da eindeutig. Und ich glaube, Telekommunikationsbranche ist immer noch so. Ich weiß jetzt nicht, wie in der Covid-Phase eure Vertragsabschlüsse ausgesehen haben, aber es ist ja auch noch 90% über offline. Das wird sich ja weiterhin auch sich beschleunigen in diese Richtung. Und ich glaube, dass Organisationen, die langfristig erfolgreich bleiben wollen, diesen agilen Muskel aufbauen müssen und definitiv hier Omnichannel in ihre Denkweise verflechten müssen.
Es ist auch eine Frage der Infrastrukturen. Es ist ja nicht nur eine Frage des Kundenwillens, sondern es ist ja auch eine Frage, ob wir schnell genug 5G aufbauen können. Ne? Wir werden bis zum Jahresende 66%, also 2/3, 66%, 2/3 der Deutschen mit 5G verbinden können. Das ist für uns eine großartige Leistung, weil wir in Corona-Zeiten weiter aufgebaut haben, weiter unser Netz mit 5G ausgestattet haben. Und da haben wir eine super Wettbewerbsposition. Das sind die Wettbewerber in Jahren nicht. Große Frage ist aber auch so eine Post. Hat DHL genug Kapazitäten, um die ganzen Pakete nach Hause zu liefern?
Absolut.
Hast du eine Infrastruktur, die bei der Bahn idealerweise stark genug ist, um das Auto verzichtbar zu machen und die Energiewende einzuleiten. Haben wir genug Ladepunkte, um E-Mobilität tatsächlich nach vorne zu bringen? Ich glaube, dass einer der wesentlichen Überlegungen auch Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit im Sinne von gesellschaftlichen und Umweltschutz vorn raus gegeben sein wird. Das heißt, sind wir gut aufgestellt, was Zukunftsthemen angeht, im Sinne von, haben wir genug vom Richtigen? Und sind wir mit den richtigen Dingen unterwegs, übernehmen wir alle genug Verantwortung für das, was wir da tun, weil nur auf andere Geschäftsmodelle umzusteigen, ist ja nicht gut genug, sondern das heißt ja auch, du musst ja inhaltlich denken, musst sagen, okay, wie ist meine Rolle in der Gesellschaft, wie ist meine Rolle global, wie ist meine Rolle für die Umwelt und habe ich da ein Geschäftsmodell, das auch nach vorne trägt. Und die Kaufentscheidung von gerade jüngeren Zielgruppen wird maßgeblich davon abhängig sein, ob du dich da auch sauber aufstellst. Deswegen ich bin bei den E-Commerce-Themen, bin ich vollkommen bei dir. Wenn es aber irgendwann dazu führt, dass wir mit Diesel-LKWs Millionen von Paketen auf unseren Straßen irgendwie von A nach B bringen, dann haben wir nichts gewonnen. Dann müssen wir gucken, ob es da nicht intelligentere Methoden gibt. Ich glaube, die Kaufentscheidungen werden auch weiter viel stärker davon abhängig sein.
Nachhaltigkeit ist auch natürlich bei den Konsumenten in den Köpfen angekommen und auch etwas, was gefordert wird. Und ich glaube, dass es halt auch etwas ist, was in einer holistischen Betrachtung für den ganzheitlichen Erfolg zunehmend wichtig werden wird. Ja. Ich glaube, was auch zunehmend wichtig wird, ist natürlich auch das ganze Thema gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Und da haben wir natürlich auch durch das ganze Thema Hate Speech große Herausforderungen. Und Uli, wir haben eine tolle Aktion gemeinsam gemacht. Und ich fände es besser, wenn du das erzählst. Oder wie konnten euch bei einer tollen Aktion zum Thema Hate Speech in sozialen Medien unterstützen? Das ist dir persönlich, glaube ich, auch ein sehr, sehr großes Anliegen.
Also da bin ich wirklich in Teilen auch ein bisschen stolz drauf. Meine Kolleginnen und Kollegen sind es auf jeden Fall. Man muss ein bisschen ausholen bei der Hate Speech Kampagne. Also unsere Markenpositionierung nennt uns digitale Optimisten. Das heißt, wir bei der Deutschen Telekom glauben, dass viele Probleme, die wir haben, auf dem digitalen Weg gelöst werden können mit der Hilfe unserer Produkte. Und die App ist ja schon mal so ein Thema, ne? Die Corona-App ist ja schon so ein Thema, wo man einen Beitrag leisten können, um so Probleme zu lösen. Aber nicht nur da, sondern eben auch im gesellschaftlichen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, im privaten Bereich können wir eben durch eine gute Leistung, indem wir Menschen miteinander verbinden, können wir eben gute Lösungen schaffen. Das ist der Punkt. Wir wissen aber auch, dass wenn wir die Menschen miteinander verbinden, dass auch Negatives entsteht, dass auch Dinge entstehen, die einer Gesellschaft, der Umwelt schaden können. Und ein Thema, das wir uns da rausgenommen haben als besonderen Punkt, den wir sehen, das ist Hass im Netz. Um es ganz platt zu sagen, und das sind Dinge, die sich da Menschen gegenseitig antun, die nicht gut sind, weder für das Zusammenleben noch für unser Produkt, weil wir wissen, dass es da Opfer gibt, dass es da Täter gibt und dass es da wenig Regulierung gibt. Da gibt es also wenige Kräfte, die dagegen angehen. Und ihr selber habt es ja auch im Sommer sehr leidvoll erleben müssen, was da alles passieren kann, wie sich auch der wirtschaftliche Druck gegen euch richten kann. Ne? Klar. No hate for profit. Und das war eine interessante Zeit, wo wir auch miteinander diskutiert haben, Facebook und die Deutsche Telekom, haben gesagt, Mensch, die eine Möglichkeit ist jetzt, die Werbegelder rauszuziehen und zu sagen, okay, wir wollen eben in diesen Umfeldern nicht mehr stattfinden. Und was ja von den Rängen auch viel Applaus gegeben hat, es gab ja einige, die haben sich dafür gefeiert oder feiern lassen. Und wir haben gesagt, es bringt uns mittelfristig nicht weiter. Wir müssen ganz im Gegensatz, wir müssen eigentlich jetzt reingehen, müssen investieren, müssen aufstehen gegen dieses Thema. Nicht nur auf Facebook bezogen, sondern auf allen sozialen Plattformen und in den Medien. Und haben dann auch unsere Hate Speech Kampagne, die es ja vorher schon gab, haben wir dann intensiviert, haben Geld in die Hand genommen und sind auf Facebook eingestiegen und haben da die Kampagne intensiviert, um ein Beispiel zu setzen, aber auch um unsere Partner ins Spiel zu bringen. Wir arbeiten mit mehr als 20 Partnern zusammen, um gegen Hate Speech vorzugehen, weil wir alleine können es gar nicht. Uns fehlen da maßgebliche Kompetenzen und auch der Angang. Und deswegen arbeiten wir in engen Kooperationen mit Partnern wie Exclamo zum Beispiel, die dann auch die Arbeit machen, die dann hingehen und aufstehen gegen Hass im Netz. Und ich habe dann mit euch, mit Timo zusammen, haben wir überlegt, wie können wir es so machen, dass wir dann auch einen technologischen Vorteil nutzen und haben den Bot entwickelt und der Bot gegen Hate Speech. Und natürlich ist das jetzt nicht die Erfindung von fließend Wasser und vom geschnittenen Brot, aber es ist wieder ein Beispiel dafür, wie wir für dieses Thema Aufmerksamkeit kriegen können, wie wir helfen können und wie wir auf unsere Partner aufmerksam machen können. Und es wird auch noch weiterhin so sein. Das heißt, wir werden versuchen, das Thema Hate Speech so zu platzieren, dass es wirklich eins der maßgeblichen Konzernthemen ist, die wir besetzen wollen. Wir wollen gegen Hate Speech angehen, wollen da Plattformen schaffen, die Leute darauf aufmerksam machen, dass die Verrohung des Tons im Netz die Gesellschaft teilt und dass man diese Themen offen ansprechen muss und dagegen vorgehen muss, auch als ein Unternehmen, um seiner Verantwortung gerecht zu werden an der Stelle. Für mich ein super interessanter Punkt, auch kreativ gesehen, weil wir ganz viele Kreativformate entwickelt haben, neben dem Bot, die uns wirklich stolz machen, wo wir das Thema auf überraschende Art und Weise den Menschen näher bringen können und dadurch mehr Aufmerksamkeit kriegen.
Ich kann deinem Statement nur total folgen. Wir sind auch bei uns, nicht nur in der Projektgruppe, die mit euch zusammengearbeitet hat, mega stolz, sondern es ist wirklich für uns genau diese Form von Dialog auch zu herausfordernden Themen, die noch mehr stattfinden muss. Und auch der Dialog, den wir hatten zum Thema Ad-Boykott, Hate for Profit, ich fand den sehr offen und ich glaube, das ist auch genau die richtige Herangehensweise, um gemeinsam gestalten zu können. Ja, und ich glaube, dass wir mit den beiden Häusern hier noch in der Zukunft auch noch einiges bewegen können. Und empfinde das mit dem Hate Speech Bot als ersten Aufschlag, ja, hoffentlich von vielen weiteren Themen, die uns gemeinsam da zusammenführen werden. Ja. Ja. Du hast ein Chileoni?
Nee, alles gut. Ich bin da für alles offen und übrigens auch, wenn wir hier mit der Branche reden, oder falls uns jemand zuhört, Menschen, die da was bewegen wollen und die sich da anschließen wollen, gegen Hate Speech vorzugehen. Wenn sich unsere Ziele da überschneiden, dann sind wir auch wirklich zur Kooperation bereit, machen da gerne mit und helfen gerne zusammen auch an anderer Stelle. Das muss nicht zwingend nur mit Facebook sein, sondern das ist mein Aufruf. Wer dagegen was machen möchte, ist herzlich eingeladen, sich da zu beteiligen. Wir haben eine mit Magenta Moon haben wir eine Plattform, wo wir das Thema ordentlich gespielt haben, haben viele Tutorials gemacht dazu, unterstützen unsere Partner und möchten da auch mit anderen im Markt zusammenarbeiten. Wer Bock hat, soll sich einfach bei mir melden.
Super, vielen Dank für diesen Aufruf, Uli. Ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass sich Partner melden werden. Mir würden jetzt persönlich auch schon ein paar Partner einfallen. Das können wir dann aber nochmal offline besprechen.
Nee, wirklich. Genau, sehr gerne.
Ich glaube, in der Richtung engagieren sich einfach viele aus persönlichen Gründen mit den entsprechenden Markenorganisationen oder Organisationen dahinter, so dass wir wirklich auch was gestalten können. Apropos gestalten, du hast eine junge Tochter. Wie möchtest du für sie die optimale Zukunft gestalten? Ich meine jetzt nicht nur in Bezug auf Nachhaltigkeit, sondern auch tatsächlich auf das Thema Diversity hin. Was macht ihr bei der Telekom? Was machst du persönlich?
Also wir sprechen über Ella. Ella ist vor letzten Sonntag 4 Jahre alt geworden. Das haben wir auch coronamäßig gefeiert. Das waren so ein paar Freunde von ihr aus der Kita, mit denen sie sowieso den ganzen Tag zusammen ist. Die durften dann auch zu uns nach Hause kommen, allerdings ohne die Eltern, klar. Und da haben wir ihr versucht, in dieser Situation einen schönen Tag zu machen. Das war auch wirklich, war sehr nett. Und die Ella ist die ersten 4 Jahre ihres Lebens in Kreuzberg aufgewachsen. Das heißt, sie hat sowieso schon mal mitgekriegt, dass ganz offensiv, dass es Menschen unterschiedlicher Religion, Hautfarbe und Sexualität gibt, genau wie es unterschiedliche Berufe gibt, unterschiedliche Automarken und unterschiedliche Milchsorten, wie auch immer. Es war also das Aufwachsen in Kreuzberg hat ihr da wirklich, glaube ich, in den ersten Jahren schon wirklich Wertvolles mitgegeben. Wir waren in Berlin in einem Kindergarten, der sehr international war und der auf Fröbel basiert. Fröbel ist ein sehr offenes System, wo Kinder sich frei entwickeln können, der aber auch vielsprachig funktioniert hat, also dieser Kindergarten. Das heißt, wir haben da schon darauf Wert gelegt, dass sie den Eindruck hat, dass es eben unterschiedliche Herangehensweisen ans Leben gibt, unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Dinge, die das Leben bereichern können. Die United Colors of Kreuzberg, die hat sie in den ersten Jahren schon ganz gut mitgekriegt. Deswegen, da bin ich ganz froh, dass wir ihr das schon mitgeben konnten und ihr zeigen konnten, wie meine Frau und ich auch damit umgehen und dass wir sie ganz bewusst in so einen Multikulti-Kontext reinsetzen. Sie hat gelernt, dass der Bürgermeister in unserer Straße, Bino, der ist kurdischer Alevit. Und wir haben ihr erklärt, was das so bedeutet, wenn man so Kurde ist und wenn man Alevit ist und dass man da, was das für Vorteile hat im Zusammenleben und wie er ihr Leben bereichern kann und sie vielleicht seins. Das heißt also quasi, da haben wir versucht schon irgendwie den bunten Weg zu gehen. Das hört sich jetzt alles so ein bisschen nach Hipsterblase an. Diese Hipsterblase, die ist jetzt aufgelöst worden. Wir sind umgezogen nach Unkel. Das ins nördliche Rheinland-Pfalz, wo es eben den klassischen Kindergarten gibt. der eben so aussieht, wie er hier so aussieht, auch mit einem einigermaßen modernen Konzept, aber halt viel weniger bunt als das, was Ella kennt. Und deswegen müssen wir ihr zeigen, über mediale Vermittlung oder eben indem wir es ihr vorleben und indem wir Kontakt zu unseren Freunden halten, was eine vielfältige Gesellschaft, was ein bunter Freundeskreis für Vorteile hat. Und das ist unser Ziel. Also mein privater Purpose ist, Ella so zu erziehen und ihr so ein guter Vater zu sein, dass sie das versteht, dass sie ein anständiger Mensch wird und dass sie ordentlich und anständig mit anderen Menschen umgeht und dass sie Dinge wie Diversität oder unterschiedliche sexuelle Orientierung als etwas Positives begreift, dass sie unterschiedliche Religionen akzeptiert und dass sie weiß, wie ihre Position dazu ist und dass sie generell da einen guten Ansatz hat. Und da bin ich echt hinterher, weil das ist der mein Sinn und Zweck im Leben. Das heißt, ich möchte gern ihr ein gutes Vorbild sein und mit ihr dran arbeiten, dass sie da gut vorbereitet ist auf das, was sie in dieser Gesellschaft erwartet. Und das ist so diese Purpose-Diskussion. Ich weiß, du kommst drauf, weil das habe ich in anderen Kontext schon mal erzählt, aber das ist so mein Ding mit ihr zusammen. Und meine Frau und ich, wir sind da einer Meinung.
Vielen Dank für diesen super persönlichen Einblick, Uli. Ich finde das ultra sympathisch und ich habe da einen ganz ähnlichen Purpose mit meiner Tochter. Die ist ein bisschen älter. Die ist 15.
Wie alt ist sie?
15. Okay. Ja, ein interessantes Alter. Ich gehe da durch einige Themen gerade mit dir.
Da würde ich mich gerne noch mal an anderer Stelle mit dir drüber unterhalten, weil das, was du erlebt hast, habe ich ja noch vor mir.
Ja, absolut, absolut. Es wird spannend.
Und meine Tochter Sternzeichen ist Skorpion. Und alle, die sich damit ein bisschen auskennen, haben mir schon ganz wilde Voraussagen getroffen, was dann auf mich zukommen wird, wenn die mal den Stachel entwickelt und sich von ihrem Papa abwendet. Und ich weiß doch, welche tiefen Täler ich da noch gehen werde und muss. Aber deswegen, vielleicht kannst du mir da noch ein bisschen was drüber erzählen. Das lerne ich gerne.
Die Täler sind tiefer, als du jemals gedacht hast.
Das ist okay. Das ist, ihre Patenonkel Peter und Markus, die wohnen nicht allzu weit weg von uns. Und wir haben immer gesagt, okay, alles klar, wenn wir die Kontrolle verlieren, dann schicken wir sie einfach zu ihren Patenonkels, dann sollen sie da weitermachen. Das heißt also quasi, wir haben schon für Ausgleichsmöglichkeiten gesorgt. Aber ich glaube, da muss man dann als Eltern, muss man dann da durch, egal wie hart es wird.
Ja, ja. Weil ich in Bezug auf Purpose bei meiner Tochter, ich setze halt auch auf 2, 3 Punkte, die mir in der Erziehung immer wichtig waren. Das erste war halt Dream Big. Du kannst alles schaffen und tun, lass dich von niemandem klein machen. Das war mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Das zweite war ein soziales. Ja, also mir ist es unheimlich wichtig, dass sie halt soziale Werte entwickelt. Und das dritte ist, hat sich auch so eine gewisse Internationalität, weil sie sowieso halt auch ein Mischling ist. Und meine Ex-Frau ist britischer Herkunft. Und damit kommt das quasi auch so in die Wiege. Ne? Und auf den Ebenen hat sich bislang toll entwickelt. Jetzt muss ich eine Indikation zu geben, gerade mit schulischen Themen ran, ja, und das ist gar nicht so einfach. Und da ist das Mindset heutiger Teenager noch anders, als wir jung waren. Aber können wir uns gerne noch
mal austauschen. Das stimmt. Also, aber meine Frau und ich haben da viel darüber diskutiert und das war auch der Grund, weshalb wir, sie hat zwei Namen, die haben wir so gewählt, aus bestimmten Grund. Also Ella kam irgendwann mal aus einer Playlist von Ella Fitzgerald, fand man einen tollen Namen, dachte man also quasi ein kleines blondes Mädchen zu nennen nach einer großen schwarzen Frau, wäre schon mal total super. Haben dann aber gelernt, dass Ella steht im Türkischen für bernsteinfarbene Augen. Ist auch ein wunderschöner Name. Und haben dann gelernt, dass also Ella auch in der türkischen Welt in Kreuzberg gut funktioniert, was auch super ist. Und ihr Zweitname, den haben wir so gewählt, dass er international funktionieren kann und genderneutral. Deswegen haben wir Ella mit Zweitnamen Charlie genannt, falls sie den vielleicht lieber hat. Und deswegen heißt sie Ella Charlie. Und in der Postrationalisierung dann ganz schön kann man sagen, okay, also quasi Ella Fitzgerald und Charlie Parker, die Größen des Kreis.
Aber dann haben die... Ich würde sagen, das hat auf jeden Fall... Starke Fans
genau.
Ihren Charakter.
Du und ich, wir sind beide audiophile High-Ender. Das heißt, also du weißt, worüber ich spreche.
Absolut.
Und das ist, und da kommt es dann her. Aber das haben wir tatsächlich, wir haben gesagt, okay, der zweite Name muss international sein und genderneutral. wenn sie diesen Weg gehen möchte, wenn sie sich lieber genderneutral oder mit dem Namen, der eben nicht eindeutig ist, als Charlie benennen möchte, dann soll das so sein. Und das haben wir berücksichtigt. Das kann der ein oder andere doof finden. Wir fanden es richtig in dem Moment.
Lieber Uli, vielen Dank für dieses super spannende Gespräch über Marketing, Markenführung, agile Organisationsstrukturen, die große Herausforderung, in der wir uns befinden, sowohl bei Covid, aber auch wie Gesellschaft miteinander funktioniert. Und auch diese tatsächlich sehr persönliche Dimension zu unseren Töchtern. Das müssen wir vertiefen, auch das ganze Thema hier High-End-Audio. Ich hoffe, das hat den Zuhörern genauso Spaß gemacht. Und natürlich auch dir, Uli, das Gespräch. Vielen Dank für deine Offenheit.
Super, dass ich dich ein Stück weit näher kennenlernen durfte. Vielen Dank dafür. Also freue mich auf Feedback. Das ist eine spannende Zeit, in der wir leben, in der der Output, den wir generieren, der braucht auch Input. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns austauschen, um weiter voranzukommen, dass die Dinge eben nicht nur effizient bleiben, wie sie sind, sondern auch effektiv nach vorne raus, dass wir die richtigen Dinge in der Zukunft tun. Dafür muss man sich mit anderen Menschen austauschen. Vielen Dank für die super Diskussion mit dir. Und ich hoffe, wir können das demnächst fortsetzen.
Nochmaliger Hinweis auf die Umfrage mit den Gewinnspielmöglichkeiten mit dem Link in den Shownotes. Und nächsten Dienstag begrüßen euch meine lieben Kollegen Nadine und Tore bei den Facebook-Marketing-Experten. Diesmal geht es um das Thema In-Stream-Ads. Und wenn ihr noch nicht genug habt, dann besucht fb.me/Facebook-Marketing und dort findet ihr natürlich alle aktuellen Episoden, auch die vergangenen Episoden, auch die Webinare. Und wenn ihr euch da beim Newsletter anmeldet, bleibt ihr mal up-to-date zu allen Themen rund ums digitale Marketing. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das Facebook Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.